Willkommen zu einer neuen Folge Major Talk, liebe Sportsfreunde. Wir haben uns letzte Woche mal wieder freigenommen und ich gucke jetzt in Bjarnes Gesicht und sehe, okay, nicht mehr ganz so viele Schweißperlen auf der Stirn. Der Mann ist gut drauf, was die Projektarbeiten in der Uni angeht. Deswegen können wir heute wieder über Sport sprechen, oder?
Die Schweißperlen sind abgewischt, mein lieber Ferdi. Ich grüße dich erstmal. Frohes Neues dir. Und ja, ich glaube, heute ist Sport mal wieder an der Reihe. Jetzt genug gesessen und die ganze Zeit rumgeschrieben. Heute mal wieder richtig schön über Sport sprechen. Freue ich mich drauf.
Auf jeden Fall gut, dass du es sagst. Ich habe schon wieder vergessen. Wir haben natürlich ein neues Kalenderjahr. Deswegen auch von mir frohes Neues an alle da draußen, die uns zuhören und auch an dich, Bjarne. Wir haben ein neues Jahr, aber trotzdem alte Gewohnheiten. Wir fangen wie gewohnt mit der NFL an, gehen dann zur NBA, zur NHL und dann abschließend zur MLB über. Und wir gehen, wie gesagt, los mit dem American Football. Und da hatten wir dieses Wochenende natürlich ein sehr spannendes, weil es ist das vorletzte gewesen in der Regular Season. Heißt, jeder Sieg ist jetzt nochmal doppelt wichtiger und deutlich wichtiger. Und da war ein Spiel, das hat sich schon nach Playoff angefühlt. Die Bengals gegen die Chiefs, das war richtig cool. Man hat ja Highscoring erwartet und es gibt durchaus Spiele, die halten dann nicht das, was sie versprechen, weil so viel irgendwie erwartet wurde. Aber hier wurde es genau gehalten. Eine schöne Highscoring-Partie mit 34-31 für die Bengals. Klingt nach richtig viel Offensive, aber wenn wir auf die zweite Halbzeit schauen, Bjarne, dann haben die Chiefs irgendwie nicht mehr auf den Rasen bekommen, nur noch 3 Punkte gescored und man redet bei den Bengals ja immer über diese potente junge Offensive. Aber da muss man auch ein ganz großes Lob an die Defensive aussprechen, oder?
Vollkommen richtig. Also wenn du es schaffst, gegen die Chiefs nur noch 3 Punkte in der zweiten Hälfte irgendwie hinzubekommen, das spricht ganz klar dafür, dass du eine richtig gute Arbeit in der Defense gemacht hast. Trotzdem, glaube ich, steht am Ende, wie du es eben schon angedeutet hast, diese ja, potente Offensive, das fand ich ein schönes Wort, natürlich im Fokus. Ne? Burrow, Ja'Marr Chase, dieses Traumduo, was sich dort gebildet hat in Cincinnati, sorgt am Ende wieder dafür, dass die Bengals jubeln können und einen richtig, richtig wichtigen Sieg einfangen. Sind jetzt erster AFC North, letztes Jahr noch letzter geworden in der Division. Also ich glaube, da hätten auch wir beide nicht richtig viel Geld drauf gesetzt, dass sie dieses Jahr jetzt schon einen Spieltag vor Schluss der Regular Season fest auf Platz 1 stehen. Und einfach ein richtig geiles Spiel.
Auf jeden Fall, du sprichst ich habe sie auch angesprochen, die gute Offensive der Bengals an. Und wenn wir einfach nur weiter auf die zweite Halbzeit schauen, dann haben sie auch da offensiv und defensiv das zusammen gewonnen. 3 Punkte nur zugelassen, dagegen 17 selber gescored. Das macht natürlich einen riesen Unterschied bei einem Spiel, das am Ende auf dem Field Goal in der letzten Sekunde ankommt. Du hast angesprochen, Joe Burrow und Ja'Marr Chase, die verstehen sich durchaus ganz gut. Wir kennen die beiden ja schon aus der Louisiana State University, kurz auch die LSU. Da haben sie schon die National Championship gewonnen. Joe Burrow spielt vielleicht momentan die drei stärksten oder na gut, die zwei stärksten Wochen hintereinander in der NFL-Geschichte. Das ist richtig stark. Diese Woche 30 von 39 Pässen angebracht für 446 Yards. Letzte Woche waren es noch über 500, also knapp 1000 Yards in 2 Wochen, mein lieber Mann. Und obendrauf noch 4 Touchdowns. Der Mann ist richtig gut. Bjarne, ich werde nächste Woche mit dir nach Abschluss der Regular Season über so ein paar Award Prediction sprechen. Ist Joe Burrow vielleicht deiner für den MVP-Titel?
Boah, erstmal schön, dass du schon mal andeutest jetzt. Da kann ich mich eine Woche darauf vorbereiten. Das ist schon mal sehr gut. Ich kenne das sonst normalerweise, dass du mich am Morgen davor nochmal anrufst und sagst, du pass mal auf, bereite dich doch mal darauf vor, wenn du die Liste schon längst in deinem Tresor hast. Weiß ich nicht. Also er hat jetzt 2 unfassbare Wochen hinter sich. Da hast du vollkommen recht mit fast 1000 Yards. Und er spielt auch eine wirklich starke Saison. MVP ist jetzt für mich noch ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich glaube, da kommen noch ein paar andere Kandidaten am Ende, die vor ihm sind. Aber der Junge macht Spaß und mit dem sind wir noch lange nicht zu Ende, glaube ich, in dieser Saison.
Auf jeden Fall. Und wir sind auch mit Ja'Marr Chase noch nicht am Ende angekommen. Der liegt ja, wie gesagt, gerade erst los, ist Rookie. 11 Receptions, 266 Yards in dieser Partie, obendrauf noch 3 Touchdowns. Und wenn wir von Auszeichnungen sprechen, dann glaube ich, führt an Ja'Marr Chase nächste Woche nichts vorbei, wenn wir über den Offensive Rookie of the Year sprechen. Denn der hat in dieser Woche mit 266 Receiving Yards einen neuen Rookie-Rekord in der gesamten NFL-Geschichte aufgestellt. Noch nie hat ein Rookie in einer Partie so viele Yards erfangen. Und auch wenn wir auf die gesamte Saison schauen, hat er den Rekord von seinem ehemaligen Teamkollegen, ebenfalls LSU, Justin Jefferson, gebrochen. Er steht jetzt bei 1429 Receiving Yards. Und man hat ja vermutet, dass vor der Saison vermutet, dass Rekorde fallen werden, weil man ja eben dieses Extraspiel hat in Woche 18. Aber ich finde es auch irgendwie cool, dass das jetzt geklappt hat in Woche 17, damit niemand irgendwie sagt, ja, aber nur weil Woche 18 eingeführt wurde, gehört der Rekord jetzt Ja'Marr Chase, den hat er sich auf jeden Fall verdient. Wenn wir über historisch gute Sachen sprechen in der Bengals Offensive, dann müssen wir auch einfach deren unfassbar geile Zukunft ansprechen, die da vor denen steht. Denn die Bengals sind das erste Team der NFL-Geschichte, das einen Quarterback hat, der 4000 Passing Yards erzielt hat, einen Running Back haben, der 1000 Yards erzielt hat auf dem Boden und mehrere Receiver haben, die auch 1000 Yards gefangen haben. Und die sind alle 25 oder jünger. Bjarne, jetzt natürlich die Frage, die ganz entscheidend ist, wer sind denn diese vier Spieler, die diese Marken geknackt haben?
Ja gut, über Burrow und Chase haben wir ja schon gesprochen. Ich glaube, da führt ja kein Weg mehr dran vorbei. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz überlegen, wer hat denn sonst da noch was geknackt? Ich wollte eigentlich ein gutes Statement, jetzt hast du mich schon wieder rausgebracht. Ich weiß es nicht, musst du mir gleich erzählen. Ich wollte ein gutes Statement rausbringen, allgemein zu diesem Altersding. Denn du hast es genau richtig gesagt, du kannst gleich noch kurz mit deinem Wissen glänzen, keine Sorge. Ich sehe schon deine ungeduldigen Augen. Aber während nämlich wir in ganz vielen anderen Teams das Gefühl haben, okay, da ist viel auf das Jetzt konzentriert und da sind viele alternde Stars, die jetzt irgendwie noch zusammengehortet wurden mit paar Jüngeren, um halt irgendwie so früh wie möglich Erfolg zu haben. Ist das wirklich eine Franchise, die sich jetzt über ganz viele Jahre etablieren kann und richtig was aufbauen kann? Wenn da nicht viel passiert, wenn die so zusammenbleiben, sie bringen jetzt schon richtig viel Qualität auf den Platz und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch genauso weitergehen. Deswegen positive Zukunft für die Bengals und positive Zukunft auch für Van Stolzmanns Lexikon, denn jetzt kannst du noch meinen raushauen.
Ja, wobei ich hätte schon gedacht, dass du zumindest einen, diesen Running Back noch kriegst, das ist ja Joe Mixon.
Ja, und das der zweite, hätte ich rausgehen können.
Ja, und der zweite Receiver, der es über 1000 Yards geschafft hat, ist T. Higgins, auch der ja noch verdammt jung, gerade einmal in seinem zweiten NFL-Jahr. Und wer da so ein bisschen untergeht, ist der 27-jährige Tyler Boyd, der hat nämlich auch zum vierten Mal in Folge 800 Yards oder mehr erfangen oder gefangen in einer Saison. Also die sind so unfassbar breit aufgestellt in dieser Offensive. Das macht richtig Spaß und es hat auch durchaus richtig viel Bedeutung gehabt und immer noch Bedeutung für die Playoffs, die anstehen. Wir werden gleich noch über die Playoff-Pictures in beiden Conferences sprechen, aber so viel sei mal vorweggenommen. Die Bengals rutschen dadurch eben auf Platz 3 in der AFC. Du hast es gesagt, sie gewinnen zum ersten Mal seit 2015 wieder die AFC North, sind damit auch zum ersten Mal seit 2015 wieder in den Playoffs überhaupt dabei. Die Chiefs dagegen, die sind jetzt erstmal von Platz 1 auf Platz 2 abgerutscht. Da sind die Titans gleich vorbei. Das können wir gleich alles nochmal genauer auf irgendwie aufdröseln. Und wie gesagt, richtig viel drin, auch noch in der letzten Woche der AFC. Und das, wie gesagt, ist halt der Blick aufs Playoff-Picture. Wir fangen einfach mal mit der AFC an, würde ich sagen, weil wir gerade in der Division sind. Also die Titans sind Erster. Ich finde, das ist irgendwie, ich werde nicht schlau draus, aus diesen Tennessee Titans. Klar, die hatten diese 6 Spiele-Siegesserie mitten in der Saison, aber trotzdem fehlt da Derrick Henry, der, das ist ganz interessant, wohl in dieser Woche wieder anfangen wird zu trainieren. Ob er dann schon am Wochenende spielt, ist fraglich. Umso wichtiger wahrscheinlich für die Titans, dass sie Erster werden und diese Woche frei haben, oder Bjarne?
Vollkommen richtig. Also aus Sicht der Chiefs erstmal kannst du dich unglaublich ärgern, ne? Weil du jetzt in den letzten Wochen eigentlich ja wirklich richtig gut dich wieder rangekämpft hast, die Titans überholt hast, so kurz davor warst, irgendwie diese Bye-Week zu bekommen. Und jetzt liegt es natürlich geschenkt im Schoß der Titans. Die, glaube ich, spielen nächste Woche noch gegen die Texans. Also da dürfte jetzt meiner Meinung nach nicht mehr viel anbrennen. Und deswegen, du hast es eben schon angesprochen, nochmal eine Woche mehr, wo unter anderem mit Derrick Henry dein Unterschiedsspieler der ersten Wochen irgendwie wieder fit werden kann und sich rantrainieren kann, spricht nur dafür. Richtig schlau werden tue ich auch nicht aus den Jungs. Allerdings muss man sagen, wenn man sich zumindest drei Viertel der Saison anguckt, wo sie ja wirklich so stark gestartet sind, die standen, glaube ich, zwischenzeitlich mal bei 9-2, dann ist es auch verdient, dass die am Ende in die Bye-Week gehen, auch wenn sie jetzt in den letzten 3-4 Wochen wirklich auch ganz komische Spiele dabei hatten. Aber ich bin gespannt, was unter anderem mit Derrick Henry in den Playoffs wieder gehen würde.
Auf jeden Fall, wir gehen einfach mal weiter. Wie gesagt, Chiefs sind Zweiter, Dritter die Bengals und Vierter die Bills. Das sind ja Platz 1 bis 4 immer die Divisionsführer, / dann auch Sieger. Und dann in den Wildcard-Rängen haben wir halt die Patriots auf Platz 5. Die sind sicher schon dabei. Die Colts, die sind Sechster. Und die Chargers, die sind momentan Siebter. Die letzten beiden Plätze, die Colts und die Chargers, die sind noch nicht drin. Und das wird jetzt ganz interessant, weil wir in der letzten Woche immer die direkten Vergleiche in der Division haben. Heißt, die Chargers spielen gegen die Las Vegas Raiders, die ebenfalls bei einer Bilanz von 9-7 stehen. Und daher hat man gesagt, okay, das ist eigentlich schon ein Playoff-Spiel. Ich meine, gewinnst du, bist du drin, verlierst du, bist du raus. Deswegen lass uns das doch als Sunday Night Football ansetzen. Und dann ist es der große Showdown um den letzten Platz in der AFC für die Playoffs. Ich glaube, die Colts offiziell noch nicht drin. Aber die spielen halt, wie du gesagt hast, bei den Titans ist es nicht so ein starker Gegner. Genauso bei den Colts, die spielen halt gegen die Jaguars. Das ist eigentlich eine Pflichtaufgabe, wenn du in die Playoff willst. Und deswegen, wir dürfen nicht vergessen, die Ravens und die Steelers haben ja noch eine theoretische Chance. Dafür müssten aber die Colts verlieren und ich glaube, das wird nicht passieren. Bjarne, glaubst du, da kommt nochmal Bewegung rein in dieses Picture? Glaubst du, die Chargers werden von den Raiders irgendwie nochmal irgendwie aus dem Rennen geboxt?
Colts sehe ich erstmal genauso wie du, wird nichts mehr passieren. Da sind die Steelers und die Ravens auf jeden Fall raus. Aus meiner Sicht, Chargers Raiders natürlich ein wahnsinnig gutes Spiel. Jetzt weiß ich schon mal, was wir beide vorhaben am Sonntagabend und uns das irgendwie zusammen angucken oder zumindest angucken. Ich glaube aber auch nicht. Ich glaube nicht, dass die Raiders es schaffen werden. Nach dieser turbulenten Saison in Las Vegas wäre es wahrscheinlich sogar irgendwie das i-Tüpfelchen, wenn sie das noch kurz vor Schluss dann noch schaffen und dann in die Playoffs kommen, nachdem so viel Trubel war. Aber ich sehe die Chargers als das bessere Team an und glaube, dass wir mit dem Playoff-Picture, wie wir es jetzt gerade haben, am Ende auch in die Playoffs gehen werden.
Ich sehe es wie du, tatsächlich die Raiders. Ich finde es generell erstmal erstaunlich, dass sie es überhaupt geschafft haben, eine positive Bilanz, egal wie das jetzt ausgeht, in der letzten Woche hinzukriegen. Nach all dem, was passiert ist, auch da kommen wir später nochmal, zumindest bei meiner Seite, drauf zu sprechen, was bei den Raiders schon wieder falsch gelaufen ist. Deswegen gehen wir rüber zur NFC, da ist das Lied eigentlich recht schnell gesungen. Platz 1 ist jetzt schon sicher, der geht an die Green Bay Packers erneut. Heißt, die haben Heimvorteil durch die gesamten Playoffs bis hin zum Super Bowl und halt eben auch das Wildcard-Wochenende frei. Zweiter sind momentan die Rams, dritter die Buccaneers und vierter die Cowboys, das die Divisionsführenden. Bis auf die Rams haben auch alle schon ihre Division gewonnen. Heißt, da wird sich wenig tun. Die Cardinals sind momentan fünfter, die 49ers sechster, die Eagles sind siebter. Witzigerweise sind die 49ers noch gar nicht sicher qualifiziert für die Playoffs. Und die Eagles, die einen Platz dahinter sind, doch. Also das macht ja mathematisch gefühlt keinen Sinn, ist aber durch diese ganzen Tiebreaker irgendwie möglich. Deswegen die 49ers noch nicht sicher drin und vielleicht auch gar nicht drin, denn die spielen in der nächsten Woche gegen die Los Angeles Rams, die den Divisionstitel und somit Platz 2 in der NFC auch absichern wollen mit einem Sieg. Dahinter könnten ja noch die Saints mit einem Sieg über die Falcons bei einer Niederlage der 49ers diesen Platz von San Francisco in den Playoffs einnehmen. Bjarne, was ist da deine Prediction?
Ja, ich habe ja gesagt vor ein paar Wochen, als wir beide schon uns darüber unterhalten haben, die 49ers werden es am Ende nicht schaffen. Du hast ja gesagt, sie machen es. Klar, sie stehen jetzt gerade drin, aber ich sehe es so, wie du es eben gerade schon angedeutet hast. Die Saints haben halt das in Anführungszeichen leichtere Restprogramm. Und ich glaube, dass die Rams auf jeden Fall nochmal ernst machen werden in diesem Spiel, weil sie es halt einfach jetzt nicht in der letzten Woche vergeigen wollen und irgendwie die Cardinals an sich vorbeiziehen lassen wollen, um diesen Playoff-Platz irgendwie zumindest diesen ersten abzugeben in der Division. Es wird brutal schwer. Mich würde zwar nicht verwundern, nach doch stärkeren Wochen von San Francisco im letzten Monat, wenn sie es am Ende schaffen sollen. Ich habe mich darauf festgelegt, sie packen es nicht und deswegen bleibe ich bei meiner Meinung, die Saints kommen rein, die 49ers nicht.
Auf jeden Fall spannend. Noch eine Frage zu der NFC. Wir haben jetzt am Wochenende das Duell Cowboys gegen Cardinals gesehen. So wie es momentan steht, würde das auch das Duell in der übernächsten Woche in der Wildcard-Runde sein. Glaubst du, da kommt Bewegung rein oder war das schon eine Preview für das, was kommt?
Ein bisschen Preview ist, glaube ich, immer mit drin, aber am Ende ist so ein Playoff-Spiel, wo es dann wirklich um alles oder nichts geht. Ich meine, die Cowboys und Cardinals, ich will jetzt nicht sagen, dass es in dem letzten Spiel nicht um alles oder nichts ging, aber es ist doch nochmal irgendwie ein anderes Setup, es ist irgendwie ein anderes Gefühl mit drin. Ich glaube, wir werden am Ende nochmal ein anderes Spiel sehen, aber die Cowboys sind auf jeden Fall gewarnt, glaube ich. Und ich bin sehr gespannt. Es wäre auf jeden Fall ein richtig geiles Match, Cowboys gegen Cardinals, wenn es am Ende in der ersten Runde zustande kommen würde.
Halten wir so fest und damit machen wir die NFL zu und zwar mit unseren Highlights und Lowlights der Woche. Bjarne, dir gebührt die Ehre.
Ich fange gerne an. Über zwei, die ich mir so ein bisschen aufgeschrieben habe, haben wir jetzt eigentlich schon die ganze Zeit gesprochen. Jamar Chase, glaube ich, muss hier einfach trotzdem nochmal erwähnt werden als Highlight, egal ob wir jetzt das schon angedeutet haben oder nicht, denn wer diese Stats irgendwie, die du ja auch jetzt schon runtergebetet hast, aufzeigt, der ist einfach Wahnsinn. Der ist im Highlight drin, der ist für alle möglichen Awards, zumindest hat er seine Visitenkarte dort abgegeben. Das werden wir dann in der nächsten Woche besprechen. Die Titans für mich außerdem auch noch irgendwie zumindest Gewinner der letzten Woche. Auch das haben wir eben schon angesprochen. Für mich aber das, was ich jetzt wirklich sagen werde, hat gar nicht so viel mit dem, was auf dem Platz passiert ist, zu tun. Denn da war ja wahrscheinlich dieses Jahr nicht wirklich ein Highlight. Aber Ben Roethlisberger müssen wir wahrscheinlich, glaube ich, auch nochmal kurz thematisieren mit seinem sehr wahrscheinlich allerletzten Heimspiel für die Steelers. Und sein Interview, was er danach gegeben hat, ich habe es mir heute Morgen nochmal kurz angeschaut. Total authentisch, mega smart. Man fühlt das richtig, wie viel ihm das bedeutet, dass er da jetzt so lange Jahre war und jetzt so dieses letzte Spiel hatte, auch wenn sie diese theoretische Chance noch haben. Aber ich glaube, da denken wir beide nicht dran, dass die Steelers das noch packen. Und deswegen, ich glaube, Ben Roethlisberger für das Interview, für das Spiel und für die Karriere allgemein dürfte er als Highlight durchgehen, oder Ferdi?
Auf jeden Fall für die Karriere. Ich hatte mir das Spiel teilweise, weil ich nicht gut geschlafen habe, die Nacht angeschaut. Und da kam eine ganz interessante Statistik rein, die ich jetzt noch im Kopf behalten habe. Und zwar, viele vergessen ja gerade erst, oder gerade die, die erst seit ein paar Jahren bei der NFL dabei sind, die kennen ja diese ganz großen Zeiten von dem Big Ben Roethlisberger gar nicht. Und da muss man sich schon mit der Historie auch der Steelers-Franchise ein bisschen auseinandersetzen. Big Ben hat eine der überragendsten Rookie-Saisons dieser NFL jemals gespielt, wurde natürlich dann vollkommen verdient Offensive Rookie of the Year. Er hat tatsächlich, oder er ist einer von drei Quarterbacks, der in seiner Karriere 60.000 Passing Yards hat und zwei Super Bowl-Ringe. Bjarne, ich tue dir den Gefallen und frag dich nicht, wer die anderen beiden sind, auch wenn die Antwort naheliegend ist. Er ist da auf einer Ebene mit Peyton Manning und Tom Brady und das ist was
das ganz Großes, geschafft.
Was, glaube ich, viele nicht wissen. Hättest du geschafft?
Okay. Hätte ich geschafft, aber ist okay.
Okay. ich wollte jetzt nicht schon wieder stressen, weil du bist mit den Bengals da, weiß nicht, da. Ich wusste nicht, ob du noch, so eine schlaue Antwort parat hast wie vorhin, dass ich da irgendwie über Wasser hältst.
Ist ja okay.
Aber ich glaube, das wissen viele nicht, deswegen bin ich da voll bei dir. Big Ben, ein absoluter Verlust, wenn er geht, auch wenn spielerisch wahrscheinlich kein Highlight und kein Leckerbissen mehr war. Es ist einfach ein Typ, eine Art zu spielen, die er verkörpert hat, die dann irgendwie fehlen wird und auf jeden Fall auch ein sehr emotionaler Abschluss für seine Karriere, glaube ich, da im Heinz Field. Und ich bin gespannt, wie er es mit dem Divisionsduell gegen die Ravens, ist es in Woche 18, abschließen wird. Ich habe mein Highlight der Woche gefühlt einfach stehen lassen von vor zwei Wochen, also von der letzten Episode. Ich habe gesagt, Amon-Ra St. Brown will ich einfach nochmal erwähnen, weil der Junge gerade auch für uns Deutsche was Historisches geschafft hat. Klar, der hat so ein bisschen deutsche Wurzeln, auch einen deutschen Pass, weil seine Mutter aus Leverkusen kommt. Aber er ist tatsächlich der erste deutsche Spieler oder ein Spieler, der mit deutschem Pass spielt, der Rookie des Monats geworden ist im Dezember, hat einen richtig guten Monat abgerissen, 35 Catches, 340 Yards und 3 Receiving Touchdowns. Er war eigentlich der Unterschiedsspieler bei dem ersten Sieg der Lions, hat diese Nuller-Saison beendet, auf Eis gelegt und der hört einfach nicht auf zu scoren. Er hat auch diese Woche gut gespielt, gegen die Seahawks mit Abstand bester Lion auf dem Platz, wie ich finde, mit 2 Receiving Touchdowns und auch noch einem gefangenen Ball für die Two-Point-Conversion. Deswegen finde ich, Amon-Ra St. Brown macht richtig Bock dieses Jahr, wurde ja spät gedraftet, war davon ein bisschen enttäuscht, aber er zeigt allen, dass er es wert ist, eigentlich mehr zu gehen und irgendwie auch die Kritiker irgendwie auf die Falschtaste zu drücken. Ich kann es deutlich besser, als ihr gedacht habt. Das finde ich ziemlich cool. Bjarne, jetzt zu den Sachen, die wir wahrscheinlich nicht so cool finden, die Lowlights.
Vollkommen richtig. Was ich nicht so cool finde, und ich glaube, das findest du auch nicht so cool, obwohl es am Anfang kurz witzig war und dann einfach nur noch peinlich war, Antonio Brown. Ne? Ich glaube, da stimmen wir beide überein. Ehemaliger Wide Receiver, muss man ja mittlerweile sagen, von den Tampa Bay Buccaneers. Vielleicht habt ihr es da draußen alle gesehen, seinen komplett verrückten Abgang. Also einfach während des Spiels in New York irgendwie sich da komplett fast nackig zu machen und dann über das Spielfeld zu laufen, während deine Teamkollegen da gerade noch am Spielen sind. Ich glaube, die Security wollte ihn eigentlich auch noch mit rauspacken, weil sie dachten, da wäre noch ein Flitzer am Ende in der Endzone unterwegs. Und dabei hat er eigentlich gerade noch eben da auf diesem Platz mitgespielt. Antonio Brown, wissen wir, glaube ich, beide, dass das irgendwie ein verrückter Typ ist und dass der nicht zum ersten Mal negativ auffällt, auch nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Ich meine, der kommt jetzt gerade erst wieder, nachdem er seinen Impfpass gefälscht hatte und für 3-4 Wochen pausieren musste und durfte jetzt wieder mitspielen. Was auch immer dort vorgefallen ist mit dem Trainer, mit Coach Arians, mit Mike Evans, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass dieser Abgang überhaupt gar nicht geht und das ist sein Abgang wahrscheinlich meiner Sicht aus der NFL, nicht nur bei den Bucks weg, sondern ich glaube, in der NFL allgemein wird es schwer haben, da noch was zu finden. Und dazu dann noch abends irgendwie noch einen Rap-Song direkt rauszubringen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es auch Kalkül hinter. Ich habe keine Ahnung, was da drüben in den USA immer abgeht. Ich weiß nur, dass das für mich das Lowlight der Woche ist.
Ja, war auf jeden Fall eine sehr wilde Aktion, die man so erstmal gar nicht greifen konnte, wie ich finde. Gibt auch in den USA dazu eine Riesendebatte gerade, die ich sehr interessant finde. Es gibt wohl auch Geschichten um die mentale Gesundheit eines Antonio Brown, wo man dann natürlich nie ein Statement zu abgeben möchte. Man kennt halt einfach seine Art und Weise. Er war schon immer ein Problem. Viele sagen ja auch, die größte Coaching-Leistung von Mike Tomlin bei den Steelers war es eben, Antonio Brown so lange irgendwie ruhig zu stellen und so lange da zu halten. Denn diese Station bei den Raiders, Patriots, das waren alles Vollkatastrophen, jetzt Bucks. Irgendwie ein Ende, das seinesgleichen sucht. Ich bin mir gespannt, ob es seine Karriere wirklich beendet, weiß ich gar nicht so genau, weil alle wissen, wenn er auf dem Platz steht, dann gibt es nur wenige, die eigentlich da mithalten können, auch über so einen langen Zeitraum. Und wenn es irgendwie gelingt, den zumindest für ein Jahr, eine Saison irgendwie mal so zu kontrollieren, wie es halt jetzt Tampa Bay auch geschafft hat durch Tom Brady, dann ist das ja ein absoluter Gewinn für das Spiel. Aber er ist einfach von der Personalie einer, der sicherlich keine Ruhe reinbringt. Wirklich schwer, finde ich, einzuschätzen, ob das war. Mein Lowlight der Woche sind einfach mal die Las Vegas Raiders. Das klingt zwar komisch, weil sie gegen die Colts ein ganz wichtiges Spiel gewonnen haben und weiterhin die Chance auf die Playoffs haben. Aber ich finde einfach sehr traurig ist der Tod von John Madden, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist. war eine absolute NFL-Legende, die diesen Sport geprägt hat. Nicht als Spieler, da musste er ganz schnell aufhören aufgrund einer Verletzung. Er war eine Coaching-Legende bei den Raiders, war da von 1967 bis 1978 in der Organisation und von 69 bis 78 sogar auch Head Coach, hat einen Super Bowl mit der Franchise gewonnen. War dann im Anschluss lange TV-Experte, hat Super Bowls kommentiert, ist für seine Art und Weise berühmt geworden. EA hat ja das Spiel nach ihm benannt. Ich glaube, das ist allen bekannt. Deswegen kennt man auch den Namen Madden, gerade für die jüngeren Zuschauer und Zuhörer hier auch. Er wurde 2006 aufgrund seiner Verdienste sowohl als Coach als auch als TV-Experte in die Hall of Fame mit aufgenommen. Ich finde eine großartige Karriere, ein großes Leben von John Madden für den Sport. Und leider wurde dann doch dieses emotionale Lowlight der Raiders in dieser Woche von einem weiteren absolut fassungslosen Lowlight für mich übertroffen. Das kam jetzt, ist heute Nacht passiert, in der Nacht auf den Dienstag. Cornerback Nate Hobbs wurde in seinem Auto aufgefunden, total unter Einfluss von Alkohol, von sonstigen Substanzen und natürlich verhaftet. Und das gerade nach dieser Saison, wo ein Henry Rux genau mit diesem Strafmaß Driving Under Influence Menschleben gekostet hat und auch ein Tierleben. Es ist, mir fehlen die Worte, was bei den Raiders los ist. Wenn dein Teamkollege einen solchen Mist baut und du machst dann genau dasselbe, ist es dann noch, sind es die Spieler an sich oder ist es vielleicht auch Bjarne? Ich habe das schon einmal bei Henry Rux gebracht. Ist es die Stadt, diese Sin City, dass diese Menschen sowas von vergiftet?
Ich wollte es eben gerade fast schon sagen. Es ist halt auffällig, ne, in diesem Jahr, dass es halt wirklich immer alles in Vegas passiert. Ich war noch nie in Vegas, wir kennen alle die Geschichten über diese berühmte Stadt und über das, was diese Stadt aber auch mit Menschen anrichten kann, besonders wenn wir über Alkohol und Drogen reden. Ich kenne jetzt die Geschichte von heute Nacht noch gar nicht, ich höre jetzt gerade auch zum ersten Mal davon. Es ist trotzdem ein absolutes Lowlight, deswegen richtig, dass du es gesagt hast, nachdem sowas schon dieses Jahr schon passiert ist, das nochmal wieder so zu bringen. Ja, keine Ahnung. Es ist, mir fehlen die Worte dafür. Ich sage nur so, also ich glaube, Vegas ist nicht komplett unschuldig an der ganzen Geschichte.
Ja, es gehören immer zwei dazu. Ich glaube, das ist das Passende. Ich meine, wenn du professioneller Sportler bist, dann musst du auch professionell genug sein, an einem Montagabend zu Hause zu sein und dich nach einem intensiven, anstrengenden Spiel in Indianapolis auszuruhen. Ja, keine Ahnung. Die Raiders wollten dazu noch kein offizielles Statement abgeben, haben natürlich nur gesagt, okay, das haben wir registriert und werden jetzt aber erstmal keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wir werden das analysieren und gucken, wie wir da vorgehen. Nate Hobbs, glaube ich, immer noch in Untersuchungshaft oder was auch immer. Das war's auf jeden Fall mit der NFL. Wir wollen die positiven Sachen aber lieber in Erinnerung behalten, wie zum Beispiel das großartige Leben des John Madden, die großartige Karriere des Big Ben Roethlisberger und die vielleicht großartige Karriere der Cincinnati Bengals mit Burrow und Chase.
Hast du schön zu Ende gebracht. Ich dachte schon, okay, wir beide verfallen hier noch so ein bisschen in den Trauerflor, aber hast du richtig gut zu Ende gebracht. Die NFL ist ja auch vollkommen richtig. Muss man auch mal solche ansprechen, solche Themen, die uns auch irgendwie ganz stimmlos zurücklassen. Wollen jetzt aber in die NBA kommen, denn da hat uns jemand, Ferdi, auch zum Erstaunen gebracht. Und ich glaube nicht nur uns beide, sondern allgemein ziemlich viele Menschen, die es mit dem Basketball halten und die es vor allem auch mit den Chicago Bulls halten. Denn DeMar DeRozan, Ferdi, hat es geschafft, zum ersten Mal überhaupt in der NBA-Geschichte zwei Buzzerbeater an zwei drauffolgenden Tagen zu erledigen. Zuerst beim Spiel gegen die Indiana Pacers zum 108-106 getroffen. Mit dem letzten Wurf hat er einen einbeinigen Dreier versenkt und nachdem er zuvor Justin Holiday den Ball geklaut hat, und packt ihn rein und gewinnt damit das Spiel für die Bulls. Und glaube, nicht mal 30 Stunden später steht er in Washington auf dem Parkett gegen die Wizards. Auch dort ist es richtig heiß her. Die Wizards eigentlich die ganze Zeit am Führen. Und am Ende macht er es den 120. zu 119. Punkt wieder mit einem Buzzerbeater, den siebten Sieg am Stück. Ich glaube, das war ein Wurf von der Ecke, ein Jumper. Für drei war das aus der Ecke, gegen sogar zwei Verteidiger. Er verzögert erst noch und wirft ihn dann rein. Ferdi, hast du die beiden Körbe erstens gesehen und zweitens, was sagst du zu diesem wahnwitzigen DeMar DeRozan?
Ja, die Körbe waren natürlich schwer zu übersehen. Durch das Netz geht ja alles momentan viral und gerade so eine Buzzerbeater und generell die Bulls sind ja eh ein Phänomen, was das angeht in diesem Jahr, die unfassbar viel Aufmerksamkeit bekommen. Natürlich, die Franchise hat ihre Geschichte und hat so viel Tradition und so viel Erfolg vorzuweisen, der in den letzten Jahren nicht bestätigt werden konnte. Und jetzt hat man eben diese historischen Werte wie den unfassbar guten Start und jetzt ein DeMar DeRozan, der diese Franchise wirklich richtig beflügelt. Klar, man hat gute Spieler wie ein Zach LaVine, ein Caruso, ein Ball, aber DeMar DeRozan thront nochmal über allem in diesem Jahr. Das ist eine Top-Verpflichtung, gerade auch, dass er in diesen Momenten da ist und zweimal in Folge seinem Team den Sieg beschert und das als Individualleistung, was zwar blöd klingt, also ist auch nicht richtig, weil davor wurden ja auch 47 Minuten und 59 Sekunden gespielt, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja. Das ist schon, finde ich, ziemlich stark, DeMar DeRozan, wie gesagt, an zwei Tagen hintereinander gleich mal sich so feiern lassen zu dürfen. Respekt. Ich glaube, es gab es in der NBA-Geschichte, davor nur einmal in einem ähnlichen Stil, dass zumindest Larry Bird in zwei aufeinanderfolgenden Spielen den Buzzerbeater gemacht hat, oder?
Ja, vollkommen richtig. 1985, jetzt kann ich mal mit dem Wissen glänzen. Larry Bird, du hast es eben schon gut angedeutet, hat das gleiche mal gemacht, hat zwei Game-Winner geschafft. Da lag aber noch ein Tag Pause, wie du es gesagt hast, dazwischen. Diesmal waren es keine 30 Stunden, also direkt auf dem aufeinanderfolgenden Abend sozusagen beim zweiten Auswärtsspiel hat er das geschafft. DeMar DeRozan, du hast eben richtig vieles gesagt. Natürlich ist es keine Einzelleistung, die er dort bringt. Die Bulls haben ein wahnsinnig gutes Team, sind nicht umsonst mittlerweile grüßen sie von der Spitze im Osten, vor den Nets, vor den Bucks, also die Bulls richtig gut drauf. Meine Frage jetzt noch persönlich zu ihm ganz kurz, Ferdi, nachdem du mich schon zu Joe Burrow als MVP gefragt hast, wie sieht's denn da aus, DeMar DeRozan? Ich weiß, es reden so viele über Steph Curry und wahrscheinlich führt der Weg auch nicht wirklich an ihm vorbei, aber wenn der Junge so weitermacht und die Bulls auch so weitermachen mit dem Platz 1 im Osten, dann könnte es ein Stechen zwischen DeRozan und Curry werden, oder?
Oh, weiß ich nicht tatsächlich. Ich sehe DeRozan nicht so weit vorne. Ich finde, es gibt in der NBA momentan ein Trio, das nochmal deutlich auch über DeRozan steht, auch wenn der richtig gut spielt. Für mich sind einfach Giannis, Durant und Curry die drei absolut besten momentan, die da auf dem Parkett in den Staaten rumlaufen. Und ob Curry sogar derjenige ist, der es am Ende gewinnt, würde ich jetzt momentan auch nicht sagen. Gerade heute Nacht, natürlich passend, wenn wir drüber sprechen, jetzt kein geiles Spiel gemacht mit einer schwachen Quote, auch nur 10% von der Dreier-Range. Aber ich glaube, Curry wird ein heißer Kandidat sein, DeRozan nicht, aber ich glaube sogar im Endeffekt wird es Durant machen, weil der durch die Bank weg immer sehr, sehr souverän spielt und das mit seinen unfassbaren Zahlen, das finde ich stark.
Hatte ich mal gehofft, dich vielleicht auf eine Fährte locken zu können mit einer kleinen Journalismusfrage und dich da mal was DeRozan-mäßiges rauszulocken, aber da hast du gut drauf reagiert. Nein, das ist natürlich auch wahrscheinlich noch ein bisschen zu hoch gegriffen, die Bulls allgemein als Team natürlich stark, aber DeRozan sticht da einfach heraus, so ehrlich muss man schon sein, dass er deswegen MVP wird, sehe ich ähnlich wie du, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, da müsste schon was ganz Krankes irgendwie in der zweiten Hälfte der Regular Season und dann auch in den Playoffs mit den Bulls und auch mit ihm persönlich passieren. Wie es da allgemein weiter aussieht, auch MVP-mäßig, besprechen wir in den nächsten Wochen nochmal, wenn die Saison ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Wir wollen jetzt ganz kurz nochmal fertig in der NBA über ein Team sprechen. Das hätten wir sowieso irgendwann angesprochen, aber ich glaube, dass wir es auf diesem Niveau hätten oder dass wir da so drüber sprechen, hätten wir beide vor der Saison nicht gedacht. Das sind die Cleveland Cavaliers, denn die spielen überraschend eine richtig gute Saison. Sind auf Platz 5 im Osten bei einer Bilanz von 21-16 Siegen aus den letzten 10 Spielen. 6-4 gewonnen, stehen unter anderem vor den Philadelphia Sixers mit Embiid, stehen vor den Boston Celtics mit Dennis Schröder und stehen auch vor den Wizards mit Bradley Beal. Also haben einen richtig guten Saisonstart oder ja bisher allgemein eine gute Saisonphase erwischt. Ferdi, was ist denn da los in Cleveland, dass sie zum ersten Mal ja eigentlich nach dem LeBron-Abgang, wo jetzt wirklich gar nichts mehr ging in den letzten Jahren, so wieder auftrumpfen?
Ich würde sagen, eine richtig gute Teameinheit, die sich da gefunden hat, eine gute Teamleistung, die sie Tag für Tag, Spiel für Spiel zeigen. Ich finde, sie sind ja auch sehr ausgeglichen, was das angeht, zwischen defensiver Stärke und offensiver Effektivität. Ich finde, das passt da ganz gut. Ob das jetzt so weitergeht, werden wir sicherlich gleich noch drüber sprechen, aber ich glaube einfach, ganz einfach gesagt, die Cleveland Cavaliers spielen einen Teamsport als Team und das macht sie gerade richtig erfolgreich.
Mir kommen da so ein bisschen Erinnerungen hoch, wo wir vor zwei Wochen über die Grizzlies gesprochen haben. Auch dort hatten wir so erwähnt, okay, das ist jetzt, gut, da ist zwar mit Ja Morant noch so ein Überspieler da, der übrigens letzte Nacht auch relativ gut performt hat. Also auch er ist nach all der Kritik relativ vernünftig zurückgekommen. Aber auch da haben wir gesagt, okay, da ist wirklich ein Team da. Das ist nicht, wir sprechen so häufig über, wir brauchen diesen ein, zwei geile Leute in einer Mannschaft, die das dann irgendwie am Ende mitreißen und sehen das dann unter anderem bei den Lakers oder auch bei den Mavs, dass es dieser überhaupt nicht funktioniert. Und dann fällt mal nämlich einer aus und plötzlich stehst du ohne alles da. Und die Cavs haben es geschafft, ein richtig gutes Team aufzupacken. Und das, obwohl es richtig komisch aussieht. Das ist ja ein Big-Man-Line-Up. Ich meine, Mobley, Markkanen, Allen, alle über 2,11 Meter groß. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab, dass du drei Spieler hast, die wirklich viel Spielzeit bekommen, die über 2,11 Meter groß sind. Und trotzdem funktioniert es richtig gut. Zweitbeste Defense der Liga, zumindest noch vor ein paar Tagen gewesen. Ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Und du hast es angesprochen, 8 Spieler scoren mehr als 10 Punkte pro Spiel. Und das ist natürlich eine richtige intensive Qualität, die du da dann hast. Trotzdem, Ferdi, müssen wir auch darüber sprechen, was vielleicht in den nächsten Wochen weniger gut laufen könnte, denn Ricky Rubio hat sich verletzt und fällt die restliche Saison aus, ist zwar damit schon der zweite Point Guard, den es erwischt, er hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und ist nach Colin Sexton, der mit einer Meniskus-OP ausfällt, jetzt ja der zweite Guard, der die komplette restliche Spielzeit fehlt. Wie sehr wird das ja vielleicht auch dem Aufschwung der Cavs am Ende irgendwie ein Bein stellen?
Schwierig einzuschätzen, weil Ricky Rubio sicherlich von den Werten her kein überragendes Jahr spielt, aber er ist einfach ein erfahrener Spieler, der unfassbar gut in der Defensive arbeitet, das Team organisiert und dann vorne auch immer wieder seine Punkte macht. Und ich glaube, dass diese Erfahrung einem doch dann eher jungen Cleveland Cavaliers Team fehlen könnte. Ich glaube, auch mit dem gepaarten Ausfall von Colin Sexton ist es halt dann doch relativ dünn. Man muss sich jetzt schon stark auf Darius Garland verlassen, der, glaube ich, knapp 20 Punkte pro Spiel macht in diesem Jahr. Sie haben auch reagiert, sie haben jetzt Rajon Rondo geholt, auch der einer, der mit Erfahrung vielleicht diese Rolle von Rubio irgendwie übernehmen könnte. Aber ich glaube, die nächsten Wochen, die werden schon entscheidend sein, wie Cleveland das jetzt übersteht, ob sich da das Team weiterhin so in dieser Form zeigen kann oder ob man dann doch auch einfach die Summe der Ausfälle zu spüren bekommt.
Garland hast du gerade vollkommen richtig angesprochen, ist jetzt aktuell gerade noch im Corona-Protokoll, aber wird natürlich bald wieder zurückkommen, macht um die 20 Punkte im Schnitt, ist damit Topscorer bei den Cavs. Rubio, auch das hast du eben schon gesagt, ist jetzt nicht unfassbar, also seine Wurfquote, ich glaube, er hat 36% oder so aus dem Feld, das ist jetzt bei Weitem nicht das, was du unter Topscorer einordnen würdest, macht trotzdem um die 13 Punkte im Schnitt in diesem Jahr, ist damit im Career High sogar, was seine Saison angeht und ist mit seiner Erfahrung, ist es glaube ich 31 mittlerweile, natürlich unfassbar wichtig für diesen Backcourt und hat eine wirklich starke Saison bisher gespielt, hat alle 30 oder über 30 Spiele gemacht bisher, wird jetzt ausfallen. Auch Rajon Rondo hast du eben schon angesprochen, kommt von den Lakers. Jetzt als sein Ersatz, der 35-jährige Veteran, da vielleicht noch kurze Einschätzung, hast du eben, glaube ich, noch nicht so richtig dazu gesagt, er hat bisher kaum eine Rolle gespielt bei den Lakers in dieser Saison, glaube ich, um die 3 Punkte im Schnitt, 3 Assists, also wenig Einsätze gehabt, war jetzt auch im Corona-Protokoll und soll natürlich aber vor allem mit seiner Erfahrung jetzt irgendwie dieser Mannschaft zumindest weiter ein bisschen Struktur geben. Oder denkst du, dass es eher hauptsächlich dem geschuldet, okay, du brauchtest jetzt einfach kurzfristig ein und er war halt da und dann holst du dir so jemanden oder versprichst du dir schon eine Verstärkung für die Cavs?
Ich glaube Zweiteres. Ich glaube schon Zweiteres, dass er einfach jetzt da war und sich die Möglichkeit aufgetan hat. Man weiß halt, okay, Rondo hat keine große Rolle in LA gespielt, heißt, kann auch gar nicht so viel Selbstvertrauen auch mitbringen, was die Zahlen angeht. Und das, finde ich, passt dann ja wieder mit der Rolle von Ricky Rubio zusammen, dass man eben nicht die ganz große Produktion braucht, sondern vielmehr die Erfahrung und Struktur im eigenen Spiel.
Denn die ganz große Produktion, das sprichst du vollkommen richtig an, dafür sorgen immer noch andere. Und das ist die letzte Personalie, wo ich noch kurz bei den Cavs mit dir drüber sprechen möchte. Haben nämlich das letzte Spiel vorgestern Nacht 108 zu 104 auch gegen die Indiana Pacers gewonnen. Und da war mal wieder einer von der Bank richtig aktiv, Kevin Love. 20 Punkte Kevin Love, noch von früher kennen wir ihn, glaube ich, noch, die alten LeBron-Zeiten, da war er auch schon aktiv. Und hat da richtig gut noch mitgeholfen, kommt eigentlich überhaupt gar nicht mehr von Anfang an vor, hat, glaube ich, von, weiß nicht, 30 Einsätzen ungefähr nur 3, 4 von Anfang an starten können, kommt aber immer von der Bank und scoret da richtig gut fertig.
Auf jeden Fall, früher, du sprichst die alten Zeiten an, da war er, finde ich, auch noch einer der besten Dreierschützen der Liga, war auch regelmäßig beim Three-Point-Contest, beim All-Star-Weekend oder beim All-Star-Event dabei. Das ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen abgegangen, aber ich finde, seit Weihnachten sind die Zahlen wieder deutlich besser. Er macht wichtige, gute Dreierkörbe und ersetzt damit natürlich auch so Spieler wie ein Sexton, die da eigentlich ganz gut scoren. Und wenn er jetzt wieder aufblüht, dann ist das natürlich wichtig, nicht nur von vorne rein zu scoren, sondern auch eben über die Bank für Entlastung zu sorgen. Und wenn Kevin Love jetzt wieder seinen Smooth von außen findet, dann machen sich die Cleveland Cavaliers, glaube ich, zu Recht Hoffnung, dass man es in die Playoffs schaffen kann.
Du hast es schön beendet und damit wollen wir die NBA auch beenden und unseren Smooth, wie du so schön gesagt hast, in der NHL finden. Und die ist nämlich auch wieder zurück. Sie hat auch wieder ihren Rhythmus gefunden. Sie hat ja, wie wir es vor 2 Wochen bestätigt haben, einen kurzen Winterbreak eingelegt vom 23. Dezember bis, ich glaube, sogar ein bisschen länger als angeplant. Bis zum 29. Dezember waren es am Ende, wurden die Spiele ausgesetzt oder der ganze Spielbetrieb, Trainingsbetrieb, alles. Das ist mittlerweile wieder, aufgeholt worden sozusagen. Die NHL spielt wieder, auch wenn weiterhin Partien abgesagt werden müssen. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei schon 70 verlegten oder verschobenen Partien, Ferdi. Und das hatte dann halt zur Folge, was wir beide uns eigentlich schon gedacht haben, so überraschend kommt es halt nicht, dass die NHL die Teilnahme der Spieler bei den Olympischen Winterspielen vom 4. bis zum 20. Februar in Peking untersagt hat, da sie halt in diesem Zeitfenster, diese 16 Tage, diese fast 70 Partien oder die sich bis dahin noch ansammeln werden, werden wahrscheinlich sogar um die 100 Partien sein, nachholen werden müssen. Und jeder, der den Rahmenkalender von den Jungs sonst kennt, der weiß, so viel Zeit ist da eigentlich normalerweise nicht, sonst müssten sie eigentlich auf dem Eis übernachten, damit sie das irgendwie zu Ende spielen. Ferdi, auch wenn es bitter ist, glaube ich, alternativlos, oder?
Ja, für die Liga natürlich schon, für alle Sportsfreunde, glaube ich, generell ist es wirklich sehr schade, weil für mich auch Olympia oder Olympische Spiele, egal ob Sommer oder Winter, ist halt für die jeweiligen Disziplinen oder sollte zumindest das Größtmögliche sein. Und das finde ich immer schade, wenn ein Event, das alle 4 Jahre nur stattfinden kann und dann immer etwas ganz Besonderes ist, weil Athleten und Athletinnen zusammenfinden über eine ganz eigene Art und Weise. Und Olympia hat auch einen so großen Stellenwert eigentlich in der Gesellschaft, was Wertevermittlung angeht, auch wenn das jetzt durchaus in den letzten Monaten auch durch den Fall Peng Shuai gelitten hat. Aber ich finde, die Olympischen Spiele sind im Sport das Größte, was es gibt, aufgrund dieser Historie und dieser Idee dahinter. Und ich finde es dann schade, dass eine Liga halt, die jedes Jahr stattfindet, natürlich haben sie ihre Ideen und ihre Vorstellungen und auch ihre Pflichten, die sie selber erfüllen müssen, was auch die Wirtschaftlichkeit angeht. Aber das abzusagen ist schade. Mir war es persönlich eigentlich schon klar, nachdem die Meldung kam, okay, wir werden das nochmal diskutieren. Aber naja, so ist es nun mal. Du sprichst an, dass Partien nachgeholt werden müssen. Ich glaube jetzt allein in der letzten Woche, es ist zwar eine kleine Sample Size, aber da waren 3 Spiele, wovon 2 halt abgesagt werden mussten. Und das ist dann einfach, zumindest aus der Sicht der NHL, dann doch wieder verständlich.
Ist auf jeden Fall sehr verständlich, wie du es schon angedeutet hast, dass es nicht weitergehen kann, beziehungsweise dass die NHL-Spieler nicht zu den Olympischen Spielen am Ende können, auch wenn es sehr schade ist, auch aus deutscher Sicht, Ferdi, da will jetzt gar nicht lange über das Olympische Turnier sprechen, trotzdem die Frage sei noch kurz erlaubt. Leon Dreisettel damit zum zweiten Mal schafft das nicht zu den Olympischen Spielen, auch 2018 nach Pyeongchang durfte er damals nicht reisen, da die NHL-Spieler nicht freigestellt wurden. Ist das für dich jetzt eher auf der einen Seite eine Schwächung aus deutscher Sicht, weil du halt mit Grubauer, mit Dreisaitl und auch mit Seider solche Ausnahmekönner nicht dabei hast? Oder denkst du, okay, pass auf, dafür haben andere Nationen, die Amerikaner, wie auch die Kanadier, wie die Russen, teilweise 10, 12 Ausnahme- oder Top-Spieler nicht dabei, dass es vielleicht sogar am Ende, zumindest was das Turnier angeht, positiv für Deutschland sein könnte?
Ist eine gute Frage tatsächlich. Am Anfang klingt es ja recht leicht, weil man sich nur aufs deutsche Team konzentriert, aber jetzt mit dem Vergleich auf die anderen Nationen durchaus tricky, Björn, muss ich sagen. An sich jetzt nur mal auf Deutschland geschaut, ist es natürlich schon eine Schwächung, auch wenn sie es 2018 ja selber ganz gut geschafft haben, ohne die NHL-Spieler. Aber ich glaube, es wäre einfach falsch zu sagen, dass die besten deutschen Spieler nicht fehlen würden. Das ist ja klar, dass die fehlen werden. Anders gesehen, ich glaube trotzdem, dass es insgesamt ein Nachteil ist, weil eben auch zum Beispiel Nationen wie Russland selber nochmal eine eigene, stärkere Eishockey-Liga haben als Deutschland. Bei den USA sicherlich interessant. Die werden natürlich dann viele nehmen, die, glaube ich, im Farmsystem oder sonst wie spielen. Oder das wird interessant zu sehen, weil wie sich Kanada und USA aufstellen werden. Aber ich glaube zum Beispiel Russland halt mit dieser KHL, auch Schweden, Finnland, die werden dann, glaube ich, durch ihre eigenen Ligen stärker sein als die Deutschen mit der deutschen Eishockey-Liga. Aber bin durchaus gespannt, wie das halt USA und Kanada lösen werden.
Siehst du, konnte ich doch heute auch nochmal eine Frage ganz kurz, zumindest stellen, an dem du stutzen musstest. Eine Frage, wo du umfällst, war es noch nicht, aber an dem du stutzen musstest, hast dich aber gut da lang gehangelt. Hast natürlich aber recht, die deutschen besten Spieler oder allgemein die besten Spieler bei so einem Turnier wollen wir natürlich am Ende auf dem Eis sehen. Auch das hast du von deiner Antwort ja schon gesagt. 2026 sind die nächsten Winterspiele. Ich glaube in Mailand, wenn ich richtig liege, da wäre Dreisettel 30, ist kein Alter für einen Eishockeyspieler. Vielleicht klappt es dann ja. Es wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen und auch den deutschen Eishockeyfans. Wollen wir zum Abschluss noch ganz kurz auf die NHL schauen, denn dort aus deutscher Sicht auch ein positives Ereignis gewesen. John Jason Paterka hat für die Buffalo Sabres nämlich sein NHL-Debüt gefeiert mit 19 Jahren, spielt normalerweise in dessen Farmteam, rutscht aber jetzt aufgrund der ganzen Corona-Ausfälle in den Kader. Auch das ist in der NHL ja möglich, ähnlich wie in der NBA, dass du den dann auffüllst, damit halt irgendwie weiter gespielt werden kann. Hat sogar 16 Minuten, wie ich finde, ziemlich lange direkt Eiszeit bekommen bei der Niederlage 3-4 gegen New Jersey, gegen die Devils. Ferdi, da einfach nur kurze Einschätzung, glaube ich, einfach ein geiles Gefühl für Paterka mit 19, ein bisschen Eiszeit jetzt vielleicht auch für die nächsten Spiele zu bekommen.
Genau, ich glaube, da steht jetzt erstmal die Erfahrung im Mittelgrund. Der Sabres ist ja sowieso sportlich, ohne es jetzt genau zu wissen, Wir haben das ja letztes Jahr angesprochen mit der Playoff-Dürre. Da sind sie leider Nummer 1, wenn man so will, in der NHL. Jetzt haben sie in diesem Jahr Jack Eichel an die Vegas Golden Knights abgegeben. Heißt, da steht ein Rebuild an. Und da ist natürlich für Peterka auch durch Corona gerade eine Riesentür aufgegangen, dass er diese Chance nutzen kann. Ein Team, das im Umbruch ist, sich da beweisen kann. Und bin gespannt, wer das nutzt. Ich glaube, 16 Minuten, das spricht für viel Vertrauen vom Coach. Also, das bekommt nicht jeder, glaube ich, bei seinem NHL-Debüt. Natürlich, weil auch andere Jungs gefehlt haben. Aber trotzdem. Die deutsche Dichte nimmt immer weiter zu, auch durch einen Peterka, der versucht, seine Chance zu nutzen. Und das kann uns eigentlich nur gefallen.
Das kann uns nämlich nur gefallen, Ferdi. Was den Zuschauern, glaube ich, nicht so wirklich gefallen hat, zumindest kann ich es mir nicht vorstellen, ist das allerletzte Thema, das Winter Game. Prestigeträchtig. Das Freiluftevent immer zum neuen Jahr, was sozusagen dann nicht in der Halle, sondern draußen stattfindet. Und da war auch ein Deutscher mit beteiligt, Nico Sturm von den Minnesota Wild. Die haben nämlich zu Hause gegen die St. Louis Blues gespielt. 4-6 haben sie verloren am Ende. Zwischenzeitlich stand es sogar mal 1-5. Also wurde am Ende nochmal deutlich spannender, als aussah. Und da waren 38.000 Zuschauer da im Target Field. Da darfst du ganz kurz allen erklären, wir gehen ja gleich zur MLB rüber, von welcher Mannschaft im Baseball ist das das Heimstadion?
Ja, das Target Field gehört natürlich den Minnesota Twins. Die liegen ja in Minneapolis. Und fand ich eine perfekte Szenerie. Fand ich eine perfekte Szenerie für so ein Eishockeyspiel Outdoor. Minnesota generell der Hockey State in den USA, finde ich, hat super gepasst. Es war kalt, so muss das sein. Nicht, dass wir die Probleme haben wie letztes Jahr am Lake Tahoe, wo es auf einmal zu warm wird und das Eis schmilzt, sodass die Partie 6 Stunden in die Nacht verlegt werden musste. Also das fand ich wirklich klasse. Natürlich auch, wenn das Spiel jetzt aus Sicht der Wild und so mit allen Leuten aus Minnesota nicht nach Plan verlaufen ist. Was sehr, sehr cool zu sehen. Ein Baseballstadion mal wieder in Action, wo sonst nicht viel passiert momentan.
Also ich glaube, da wäre auf jeden Fall nichts geschmolzen, weil ich einer Temperatur von minus 21 Grad habe ich irgendwo mal gelesen. Ich weiß, dass von Nico Sturm, der Teamkollege Markus Foligno, meinte ganz kurz, ich habe über meine Schulter während des Spiels immer wieder geschaut und geguckt, ob da ein Eisbär ist, weil so kalt war es draußen. Ich dachte, ich wäre kurz in der Arktis unterwegs gewesen, aber nein, war er nicht. Er war im Target Field bei minus 21 Grad. Also da ist auf jeden Fall richtig eisige und frostige NHL-Stimmung gewesen. Und du hast es eben schon gesagt, ganz nach Plan verlaufen ist in der MLB auf jeden Fall eine Karriere, die jetzt aber zu Ende gegangen ist, die wir aber nochmal kurz besprechen wollen.
Ja, also wenn das der Plan war, dann Respekt an dieses große Selbstvertrauen, dass man sich das zumutet. Wir reden natürlich heute, ich hatte es letzte Woche, glaube ich, angedeutet, über Buster Posey und Bjarne, bevor wir auf seine Karriere gucken. Eine kleine tricky Frage, ob du da vielleicht umfällst. Wie heißt denn Buster Posey eigentlich in Wirklichkeit?
Oh, pass auf. Und ich wusste nämlich, dass du damit um die Ecke kommst. Ich dachte es mir schon fast. Das merkst du nochmal aufgeschrieben, obwohl Buster Posey natürlich als Name überragend klingt, weiß ich, dass das nur
Ja,
sein
er
Spitzname
klingt
ist.
überragend.
Gerald Dempsey, der Liebe. Gerald Dempsey Poster. Oder Posey, Entschuldigung, jetzt wollte ich schon. Gerald Dempsey Posey und Buster als Spitzname, der Gute. Habe ich drauf.
Sehr schön, gut zu wissen, dass du da drin bist. Buster Posey, wir bleiben einfach bei dem besseren Namen, glaube ich, und dem einfacheren Namen für uns. Der ist einer der Spieler, die mir immer ganz sympathisch sind, weil sie eben ihre ganze Karriere bei einer Franchise verbracht haben, und zwar ganze 12 Jahre, heißt ein Dutzend, bei den San Francisco Giants, und er hat da wirklich einen Begriff geprägt, der davor eigentlich noch anders definiert wurde, und zwar Erfolg. Das war das absolute Maximum, was er aus diesem Begriff rausgeholt hat. Er wurde 2009 sofort Rookie of the Year in der National League, in der Liga, in der die Giants ja unterwegs sind. 2010 gleich mal als Catcher in die Postseason eingezogen, den Titel gewonnen, jedes einzelne Inning gecatcht in diesem Playoff-Run. Auch das kommt nicht so häufig vor. Da gibt es ja immer mal wieder so Beziehungen zwischen Pitchern und Catchern, dass man die so ein bisschen durchtauscht. Und 2012 kam halt das vielleicht größte Jahr seiner Karriere. 2011 war er nämlich verletzt. 2012 dann das große Comeback. Er hat als zweiter Giant überhaupt den Batting-Title in der National League gewonnen, heißt den Titel mit dem besten Batting Average, also der gefährlichste Offensivspieler, wenn man so will, was das auf On-Base-Kommen betrifft. Dann hat er zudem noch den MVP-Titel im Ganzen gewonnen, weil er eben auch defensiv so überzeugt hat. Und er hat zum zweiten Mal in seiner Karriere die World Series gewonnen. Der Erfolg war da noch nicht zu Ende, 2014, also genau 2 Jahre später. Schön im Zweijahrestakt holt er sich da den nächsten Titel, die dritte World Series mit den Giants. Und damit ist er auf jeden Fall der erfolgreichste Spieler in diesem letzten Jahrzehnt, gerade auch in dieser Zeitspanne, was die MLB angeht, oder Bjarne?
Ja, hundertprozentig. Du hast deine Erfolge jetzt eben schon angesprochen und klingt atemberaubend. Dazu noch 6-mal All-Star, ne? 4-mal Silver Slugger Award. Also ich glaube, da würden wir jetzt hier noch eine gute Stunde alles aufzählen, wenn wir das am Ende irgendwie runterbeten, was der Mann alles geschafft hat. Und auch, ich sehe es ähnlich wie du. Mir sind auch immer Spieler sehr sympathisch, wenn sie eine ganze Karriere in einem Team wirklich bleiben und da alles mitmachen. Also richtige Höhen, die er da hatte, aber zwischendurch auch Tiefs, wo er mal schwerer verletzt war oder wo es auch für die Giants nicht so gut aussah. Und für mich ist einfach ein absoluter Skill von ihm, wenn du jetzt auf so einem Niveau aufhören kannst. Ne? Also ich meine, die Giants haben wir jetzt dieses Jahr auch drüber gesprochen, mit, ich glaube, 107 Siegen und dem ersten Titel seit um die 9 Jahren in der National League West richtig gut gespielt, auch wenn es am Ende nicht für den vierten Titel für ihn irgendwie gelangt hat, hat er trotzdem, ich glaube, über 300 geschlagen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Dürfte damit einer von 6 Spielern sein, die das überhaupt in ihrer letzten Saison noch irgendwie geschafft haben, über 300 zu bleiben. Es sind einfach Skills, so dann aufzuhören. Und ich glaube, dann darf man es auch. Er wird jetzt bald 35, ist, glaube ich, vierfacher Vater. Dann darfst du dich auch irgendwann ein bisschen zurückpacken.
Darf auf jeden Fall, weil er hat auch erst als zweiter Spieler überhaupt in der MLB was geschafft. Und zwar wurde er Rookie of the Year MVP und hat 3 Titel gewonnen. Das hat neben ihm nur einer geschafft, die Frage spreche ich natürlich, aber man kennt ihn vielleicht vom Namen durch How I Met Your Mother, und zwar Pete Rose, der, vielleicht kennen ihn Leute, der signierte Ball von, ich glaube, Hammond Drummers oder irgendwie wie der Typ heißt, keine Ahnung, mit seinen komischen Gebäuden da von Ted, der Chef.
Architekturboss.
Genau, da erkennt man den, Pete Rose, der also eine große Cincinnati Reds Legende ist, und der hat das auch geschafft, und damit sind es die einzigen beiden, wenn er mit Pete Rose in einem Satz genannt wird, dann ist das auf jeden Fall eine überragende Karriere von Buster Posey. Er ist ja auch an sich wirklich so eine San Francisco Giant Legende, nicht nur aufgrund der Jahre, die er da war, diese 12 Jahre, sondern auch, weil die Giants seit 1958 in San Francisco sind. Davor waren sie ja in Brooklyn oder New York, dann im größeren Sinne gesagt. Und er hat alle 3 Titel, die die Giants in San Francisco gewonnen hat, maßgeblich mitbestimmt und damit eine absolute Legende für diese Franchise. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da in naher Zukunft seine Rückennummer retiren wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und was ich auch cool finde, das habe ich rausgefunden, was ich gar nicht wusste, er hat tatsächlich eine sehr große Ehre bekommen, und zwar ist die Auszeichnung für die besten Catcher in der Division One, heißt im College der NCAA, die wurde nach ihm benannt, und das zeigt auch, wie wichtig er ist, dass er in seinen jungen Jahren der Karriere vor allem gut performt hat und für Nachwuchsspieler ein absolutes Idol ist. Und das finde ich sehr, sehr cool, so eine Auszeichnung für Buster Posey, die, wie gesagt, eine richtig großartige Karriere hingelegt hat, oder?
Kann ich dir nur mit übereinstimmen, und ich glaube, da wird es nicht nur bei einem Jersey-Retirement bleiben, da reden wir vielleicht irgendwann sogar noch über Statuen und so weiter. Also ich glaube, der Mann wird auf jeden Fall in der MLB nicht vergessen werden, und das vollkommen zu Recht. Ich finde es Wahnsinn, wie wir es jetzt auch noch geschafft haben, jetzt How I Met Your Mother hier noch mit uns zu bringen. Auch alle Serienfreunde sind also mit abgeholt, und wo du Jersey-Retirement eben ansprichst, muss ich noch mal etwas hochholen für alle, die uns beiden Vögeln bis hierhin zugehört haben, denn von der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gibt es das Jersey Retirement von Dirk Nowitzki. Von niemand anderem als Dirk Nowitzki in Dallas. Und ich sag's mal so, falls ihr alle am Donnerstag nicht unfassbar früh aufstehen müsst oder aber Donnerstag irgendwann Zeit habt, euch das Ganze nochmal real life bei The Zone reinzuziehen, dann guckt es euch an, weil es wirklich, glaube ich, ein Gänsehautmoment nochmal sein wird in Dallas und ein Gänsehautmoment für alle Basketballfans, für alle deutschen Basketballfans und natürlich auch für alle Dirk Nowitzki-Fans. Jersey Retirement von ihm in Dallas, er bekommt das, was er verdient. Das wollte ich nochmal ganz kurz hierbei loswerden, und jetzt fertig, dass du uns, glaube ich, alle in den wohlverdienten Dienstag verlassen, Dienstagabend.
Ja, kann ich nicht mehr zu sagen, auf jeden Fall wird ein sehr besonderer Moment für alle Deutschen, die den amerikanischen Sport haben. Aber wie gesagt, die USA sind das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und somit unser Podcast auch der Podcast der unbegrenzten Möglichkeiten, wenn wir hier so die USA thematisieren. Das war's für diese Woche. Ich bin gespannt, was nächste Woche möglich ist, wenn dann ja in der NFL die finalen Entscheidungen im Playoff-Rennen getroffen wurden oder gefallen sind. NBA, wie gesagt, da werden wir auf jeden Fall über die Aktion der Mavericks rund um Dirks Nummer treffen oder besprechen. NHL wird auch wieder was los sein, ganz sicher. Ich glaube, das Spezielle steht da jetzt erstmal nicht an. Und MLB, wie gesagt, da können wir einfach ganz entspannt gucken, was bietet sich an. Da haben wir nämlich auch noch Cameron Maben, der hat heute Nacht seinen Rücktritt erklärt. Da könnte man vielleicht auch nochmal drauf zurückschauen. Oder an Kyle Seager. Also die Möglichkeiten, sie sind weiterhin unbegrenzt in diesem Podcast. Macht's gut, bis dahin. Bleibt gesund und noch einen schönen Januar.
Schönen Januar euch. Euer unbegrenzter Podcast der Möglichkeit. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.